Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Über Jupiter und Europa, da heißt es am Ende des zweiten Buchs von Ovids Metamorphosen:
Es wagte die Königstochter sogar, ohne zu wissen, auf wem sie ritt, sich auf den Rücken des Stieres zu setzen. Da strebt der Gott allmählich vom Festland und dem trockenen Strand hinweg und setzt seine Füße trügerisch ein wenig ins Wasser. Dann entfernt er sich weiter und trägt seine Beute mitten über die Meeresfläche. Sie ängstigt sich und blickt, die Entführte, zum Strand zurück, den sie verlassen hat. Mit der rechten hält sie ein Horn fest, die andere Hand ruht auf dem Rücken. Das flatternde Kleid bauscht sich im Winde.
Poesie von Ovid. Aber nicht nur für Altphilologen will dieses Ovid-Handbuch sein, das über Liebeselegie, Exildichtung, Leben, Werk und Wirkung zahlreiche Aufsätze bietet. Die Latinistin und Herausgeberin Melanie Möller lehrt in Berlin und sie habe ich gefragt, warum nicht Horaz oder Vergil, sondern ein Ovid-Handbuch?
Ja, ich könnte jetzt ganz emphatisch sagen, weil Ovid von allen der Beste, der Interessanteste ist. Naja, Ovid vereint von all den Dichtern, die Sie gerade genannt haben, doch alles in sich, indem er die Gedankenspiele, die Themen aufgreift, die Gattungen auch, die Formen, Epos, Elegie, die meisten jedenfalls, und dann vollendet. Ovid inszeniert sich auch gerne als Vollender der augusteischen Klassik, als den Schlusspunkt. Und er liegt nicht ganz falsch damit, dass er also von allen etwas hat und aus allen etwas Neues, anderes gemacht hat, etwas Eigenes.
Wir kommen gleich noch zu seiner besonderen Rolle. Jetzt haben Sie kein Lexikon vorgelegt, sondern ein Handbuch, sehr umfangreich, mit, ich habe es nicht durchgezählt, aber bestimmt 70, 80, wenn nicht sogar 90 Essays zu Themen, überblicksartig. Das heißt, Sie widmen sich ganzen Themenblöcken, also Mythologie, Anthropologie, Erotik und so weiter.
Ja, es gibt ja einige Handbücher und Lexika auch zu Ovid, eher in anderen Sprachen, also im englischsprachigen Bereich. Vor allen Dingen im Deutschen gibt es da wenig, ein paar ältere Exemplare. Uns hat jetzt gereizt und mich besonders als Herausgeberin, das vom Text her anzugehen. Also nicht so viel Spekulatives über Ovid zu erzählen, sein Leben, seine Verbannung durch Augustus, seine Frauenbilder, alles interessante Themen, die gerade im Fokus stehen. Aber was steht in den Texten? Das ist das Einzige, was uns interessieren kann. Und deswegen haben wir auch alles fast ausschließlich Lektüren gewählt. Ja, Lektürezugänge zu den großen Themenkomplexen, Mythologie und so weiter, wie Sie sie gerade genannt haben. Und dann eben auch zur Rezeption natürlich. Komplettiert wird das Ganze schon auch durch Nachschlagetexte zur Metrik, zu den historischen Hintergründen. Das erwarten Leserinnen und Leser ja auch. Mhm. Aber der Schwerpunkt liegt auf dem Zugang zu diesem Ausnahmedichter über seine Texte, durch Miniaturlektüren und Interpretation, Beispielen. Natürlich nicht erschöpfend. Ja. 250 Metamorphosen gehen da nicht rein, aber doch eine ganze Menge Beispiele haben wir auch.
Würden Sie zustimmen, wenn man sagt, die letzten 10 Jahre hat er im Exil zugebracht am Schwarzen Meer, weil Augustus ihn, der eher ein bisschen prüde gestimmt war, das doch ein bisschen zu pikant fand, was er da wohl so gedichtet hat. Die Gründe sind nicht ganz genau bekannt. Heute würde man sagen, im Donaudelta hat er seine letzten Lebensjahre zugebracht am Schwarzen Meer. Frau Möller, ein Exilschriftsteller?
Ja, zumindest stellt er sich so dar in seinen Texten. Donaudelta klingt vielleicht auch romantischer, als es dann war. Ovid stellt das so dar, als sei es ihm da doch eher schlecht gegangen. Ganz so kann es nicht gewesen sein. Ich würde sagen, dass er ein Exilschriftsteller ist. Augustus, ja, war moralisch etwas engstirnig und das wurde auch schlimmer. Gemessen an den heutigen Zuständen würde man ihn aber als relativ entspannt bezeichnen. Da hat er Ovid doch relativ lange werkeln lassen, obwohl er spannend schlimme Dinge über Frauen, über Geschlechtsumwandlung, Geschlechtszugehörigkeiten, politisch Unkorrektes noch und nöcher geboten hat. Ja, hat er ihn relativ lange werkeln lassen. Aber irgendwann wurde es ihm offenbar zu viel und er hat sich dieses etwas lästigen Großkünstlers, der ihm auch so ein bisschen die Macht im Politischen streitig machte, über die Kunst, hat er sich also dessen entledigt.
Für Barock und Romantik ein ganz wichtiger Dichter. Ein Satz von Ihnen, den Sie verschiedentlich variieren, geht ungefähr so: Die Lektüre lateinischer Texte sei deshalb so geeignet, weil man in ihnen auch den genetischen Code der europäischen Kultur begreifen lerne. Warum ist Ovid in Ihren Augen eine Schlüsselfigur des alten und neuen Europas?
Ja, mit der Europafrage macht man sich natürlich schnell angreifbar und das auch zu Recht. Aber es wird doch immer wieder versucht, gemeinsame kulturelle Konstanten zu finden. Und allein dieser Kampf, diese Suche nach Konstanten, die Suche führt und gipfelt in Ovid. Denn wie Sie schon gesagt haben, er taucht überall auf. Und er zeigt im Grunde auch in seinen Werken die Gebrochenheit jedweden europäischen harmonistischen Gedankens. Ja, schon mit der Königstochter Europa. die dann verloren ging und eigentlich recht diffus zwischen Asien und Europa in unserer heutigen Wahrnehmung herumirrte. Also da zeigt sich eigentlich schon die ganze Abgründigkeit. Jedes Mal, wenn man über Europa nachdenkt und etwas sucht, gerät man an diesen Abgrund. Und deswegen scheint mir Ovid so ein besonderer Dichter und Fluchtpunkt dafür zu sein, darüber nachzudenken.
Irgendwie passt er auch in unsere Zeit der Identitätsdebatten und der Diversität, weil er nämlich vor so Themen wie Androgynität gar nicht zurückgeschreckt hat, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja fast eine Feier des Androgynen, des Vielfältigen, des Unberechenbaren. Würden Sie zustimmen?
Absolut, ja. Das ist eine Feier, das fängt ja schon mit der Gattung an und es geht ja natürlich wirklich auch um biologische Geschlechter. Das ist eine Feier der Übergänge, der Grenzenlosigkeit. Natürlich werden sie auch in ihren Kontexten kritisch gesehen, aber dass das in der Kunst derart zelebriert wird, zeigt schon, wie wichtig es ist und dass es um die Grenzenlosigkeit und um den Wandel geht. Der Wandel ist das Thema des Menschen, der Kunst, der Literatur in jeder Hinsicht und insofern müsste der als Manifest in jede politische Debatte jetzt eingebracht werden, wenn man das ernst nehme. Ja.
Sagt Melanie Müller. Sie ist die Herausgeberin des Ovid-Handbuchs im Metzler Verlag, Stuttgart, 516 Seiten, 99,99 €.